Gut, wollen wir mal anfangen?
Super, gerne.
Wir haben uns überlegt, dass wir die Themen ein bisschen clustern, in Hinblick auf, zu welchem großen Themenbereich könnte das Ganze eigentlich gehören. Am Anfang sprechen wir ein bisschen über die IDE, neue Debugging-Möglichkeiten, die die IDE mit sich bringt. Zweiter Teil, Architektur-Tools.
Genau.
Und danach ein ganz großes Thema, was gerade im Zusammenspiel mit der Enterprise natürlich super wichtig ist, weil wir da echt viele Funktionen dazu haben, Testing. Das heißt, eigentlich sieht man jetzt schon, also wenn wir durchlesen, Debugging, Architecture und Testing, Enterprise heißt Enterprise, weil es hier um wirklich extrem professionelles Entwickeln geht. Durchaus im größeren Stil, wo man sich mal, bevor man entwickelt, Gedanken darüber macht, wie die Anwendung eigentlich ausschauen soll und wo man vielleicht auch ein gewisses Qualitätslevel dann erwartet als Anwender und natürlich auch als Entwickler. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen rein. Fangen mal mit dem Debugging an.
Gerne.
Und wenn es um Debugging geht, ist ein ganz großes Thema natürlich IntelliTrace. Ich würde sagen, am Anfang sollte man vielleicht mal klären, was IntelliTrace eigentlich ist und was IntelliTrace eigentlich will. Ich meine, jeder kennt den Debugger mit seinen Breakpoints, F9 drücken, irgendwo in einen Breakpoint gesetzt. Was ist so das Ziel hinter IntelliTrace?
Die Idee von IntelliTrace ist ja, dass ich einen Postmortem-Debugger habe. Also, du kennst es ja vielleicht auch, ich laufe irgendwie meinen Code rein, laufe drüber und irgendwo ist ein Fehler passiert und ich habe, obwohl ich die Breakpoints gesetzt habe, irgendwie den Fehler verpasst. Ja, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass da ein Fehler ist, habe das zu spät gemerkt. Klar, und das ist auch cool, kann ich im Visual Studio sogar dann den Cursor des Debuggers verschieben, nach oben schieben und nochmal durchlaufen, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad, solange eben das Paging noch da ist. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bin ich halt leider raus und habe vielleicht die wichtigen Informationen verloren, um die es hier geht. Das heißt, IntelliTrace hilft mir dabei, in der Zeit zurückzugehen, was an und für sich schon abgefahrenes Konzept ist. Und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist.
Genau, man muss sich vorstellen, es ist wirklich wie eine Art Mitschnitt einer Debug-Session. Mhm. So, dass ich dann die Möglichkeit habe, im Nachgang nochmal an der einen oder anderen Stelle reinzuhören und zu sagen, oder reinzusehen besser, wie hat sich das detailliert verhalten? Und IntelliTrace lockt eigentlich alles, was so irgendwie von Bedeutung sein könnte, beim Ausführen des Codes automatisch mit. Also die ganzen Interaktionen des Benutzers logischerweise, aber auch Events wie meinetwegen Fallzugriff und so weiter wird automatisch mitgelockt.
Ich kann das auch einstellen. Also ich kann die Granularität, mit der IntelliTrace arbeitet, natürlich auch konfigurieren und sagen, mich interessiert alles. Ich möchte auch von jeder Variable in jedem Wert wissen. Oder sagen, nee, das generelle, mich interessieren nur die Trace-Events, die auf I.O. gehen, mich interessiert nur das und das.
Und verschluckte Exceptions. Sehe ich natürlich auch. Also es kann ja sein, dass ich die Exceptions absichtlich im Code abfange und manchmal fange ich sie vielleicht ab, obwohl ich sie besser nicht abfangen sollte. Ja. Dadurch habe ich dann vielleicht wieder ein ganz seltsames Fehlerverhalten. Solche Dinge bemerkt quasi IntelliTrace auch und notiert die einfach mal mit weg, wenn ich das möchte. Und mit dieser Fülle an Informationen kann ich dann quasi im Nachgang als Entwickler sagen, so, jetzt schaue ich mir doch die Anwendung mal an. Was hat da eigentlich nicht so funktioniert, wie es sollte? Ich würde sagen, bevor wir hier zu sehr ins Theoretische abdriften, machen wir eine kleine Demo.
Super, gerne.
Und zwar habe ich hier schon genau den Texteditor geöffnet. Das ist jetzt wirklich eine ganz kleine Demo-Applikation, die ich in Anlehnung an die Demo auf der Bildkonferenz vom Angelus jetzt hier mal nachstelle, weil ich finde, dass die wirklich den Mehrwert von IntelliTrace letzten Endes innerhalb von 2 Minuten zusammenfasst. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ganz exemplarisch Folgendes. Ich starte die Anwendung und wir schauen erstmal, ob sie einen offensichtlichen Fehler hat. Und ich denke, den werden wir relativ einfach finden. Und dann versuchen wir einmal, den Fehler zu beheben ohne IntelliTrace. Und dann versuchen wir, den Fehler zu beheben mit IntelliTrace. Und dann wird man so feststellen, an der einen oder anderen Stelle hat uns IntelliTrace jetzt vielleicht doch ganz gut weitergeholfen. Wir sehen hier ein Texteditor. Also wirklich relativ simpel, aber wir können immerhin mal eine Datei laden. Demo-Text laden wir mal, da steht ein bisschen was drin. Ich scroll jetzt immer runter und...
Maschinenschreiben, Kurs.
Ja, genau. Hallo, Visual Studio Crew. Und ich wollte schon mit Steuerung S speichern, der ist natürlich nicht hinterlegt. Wir speichern das Ganze jetzt mal, indem ich auf den Save-Button klicke.
Okay.
Und wie man feststellt, hat jetzt... der Texteditor automatisch den Cursor irgendwie nach oben geschoben. Also irgendwie wurde mein Text zwar gespeichert, hier unten drunter sehen wir den Text auch noch, aber wir sehen, dass mein Kontext eigentlich verloren geht. Und das ist natürlich ein Verhalten, was ich als anwende, am Ende nicht will. Ich möchte natürlich, dass mein Cursor stehen bleibt, wo er ist. Und die Frage ist jetzt, wenn wir so einen kleinen Bug haben, also es ist ja eigentlich jetzt nichts, was wahnsinnig dramatisch ausschaut. Hey Mann, da wird halt die Cursor-Position falsch verschoben. Wie würden wir eigentlich rangehen, um genau dieses Problem zu fixen? Und ich würde sagen...
Ich würde bei dem Save-Button einfach einen Haltepunkt setzen und mal gucken, was passiert, was da eigentlich aufgerufen wird.
Klar, möchte man wahrscheinlich wissen, was tut eigentlich Save, ne? Ist eigentlich die erste Frage, weil das wäre ja das, woran wir uns quasi festhalten können. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich mache hier mal das XAML auf. Wir suchen im XAML einfach mal diesen Save-Button. Den haben wir hier unten. Save. Der hat einen Händler. Save-File-Click. Ich drücke F12. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal einen Haltepunkt. Mhm. Und dann können wir schauen, was da eigentlich alles ein bisschen passiert. Und wir machen das ganze Spiel nochmal. Öffnen. Ich mache noch ein paar Ausrufezeichen hinten hin. Speichern. Und jetzt können wir hier durchsteppen und können schauen, was passiert. Und vielleicht müssen wir gar nicht durchsteppen. Ich meine, Patrick, du bist ein erfahrener Entwickler. Schau dir mal diese 8 Zeilen Code an, die es hier gibt, oder diese Handvoll Zeilen Code. Vielleicht sagst du ja, hey, mein Gott, das ist der Click-Event-Händler. Na klar, da sehe ich sowieso, wo das Problem liegt.
Ja, ich würde sagen, dass hier bei dem txt-File contents.focus, also quasi mehr oder weniger genau dieser Zeile, letzten Endes der Fokus neu gesetzt wird. Und der Fokus wahrscheinlich auf das Textfeld geht. Ich weiß noch nicht ganz, warum das passiert, aber wir müssen dann mal die Fokusmethode angucken, was da los ist.
Okay, wenn wir uns die Fokusmethode mal angucken, jetzt hier mit F12 sehen wir, das kommt aus dem Framework und ist quasi vom UI-Element jetzt hier eine Methode. Also offensichtlich hat die ja der Entwickler nicht selber implementiert. Mhm. Die Vermutung liegt aber nahe, dass hier der Fokus auf dieses entsprechende UI-Element gesetzt wird, und ich denke mal, es ist ein absolut valider Punkt zu sagen, hey, wenn ich hier irgendwie die Probleme habe mit Inhalte verschieben sich, Inhalte werden, der Fokus wird an eine Datei Anfang gesetzt und nicht irgendwo in der Mitte, dann liegt es eventuell an dieser Zeile Code, und ich denke, was wir jetzt mal tun, ist einfach das Ding auskommentieren, oder?
Genau, das ist eine gute Idee.
Genau, ich glaube, dass das auch absolut naheliegend ist und dass das auch was ist, wo man einfach sagt, okay, ich als Entwickler habe das schon so und so oft gesehen, dass es damit Probleme gibt, deswegen schmeiße ich genau die Zeile Code raus.
Kein Vertrauen ins Framework, Daniel.
Ah, so war es nicht gemeint. Einfach mit diesem Fokus-Handling, da kann man so viel kaputt machen und es interagiert dann immer und oh mein Gott. Aber das Interessante ist eigentlich, dass wir jetzt, wenn wir das ausführen, ist natürlich klar, was jetzt kommt, nämlich wir haben den Bug gefixt, denken wir. Wir speichern neu, hier, speichern, und es springt immer noch hoch. Obwohl diese Zeile Code, die vermeintlich dafür zuständig war, hier Trouble zu machen, obwohl wir die eigentlich ausgecodet haben. Und was wir jetzt natürlich als nächstes als Entwickler tun, ist wahrscheinlich wieder bei Adam und Eva anfangen. Wir müssen uns nochmal Gedanken darüber machen, ja, was passiert hier eigentlich ganz genau? Ich meine, so viel ist es ja nicht in dieser Button-Save-Click. Das ist ein Try-Catch-Block, wo wir einmal hier den Inhalt schreiben, und das war's dann eigentlich. Wo kann hier eigentlich ein Fehler auftreten? Und das ist genau der Knackpunkt. Wir haben als Entwickler natürlich über dieses manuelle Debugging, über das Breakpoint-Setzen, haben wir natürlich Zugang zum Code und können uns an die Stelle, können uns durch den Code entlanghangeln an den Stellen, wo wir einen guten Griffpunkt haben, wo wir gut angreifen können, wo wir sagen können, okay, das ist was, da liegt es wahrscheinlich im Argen. Es gibt aber ganz viele Fehler, die wir auf die Art und Weise überhaupt nicht kriegen, weil die durch andere Abhängigkeiten im Code vielleicht ausgelöst werden. Und das ist jetzt genau der Punkt mit dieser Anwendung. Und was ich jetzt nochmal machen werde, ist, die Anwendung einfach nochmal zu starten und zeitgleich IntelliTrace mitlaufen zu lassen, beziehungsweise es läuft eigentlich schon die ganze Zeit, aber wir schauen uns dann auch mal die Auswertung davon an. Und zwar haben wir hier ein Diagnosefenster von IntelliTrace und von den ganzen Diagnostic-Tools, und die lasse ich jetzt einfach mal mitlaufen, während wir genau diese Übung machen. Und ich sage hier einfach mal, ich mache die Datei nochmal auf, wir speichern das Ganze nochmal mit Change, um den Fehler nochmal zu provozieren. Ich sage, hier speichern, wir sehen es, wir hüpfen hoch in der Anwendung, und vielleicht kann ich hier mal kurz den Pause-Knopf drücken, dann sehen wir, was hier eigentlich das Diagnostic-Tools-Fenster alles aufgezeichnet hat. Und das geht jetzt ein bisschen über das IntelliTrace hinaus, was ich jetzt mal kurz zeige, weil wir vorhin nur sehr wenig Zeit hatten für genau dieses Fenster, möchte ich zumindest erklären, was hier eigentlich noch so alles zu sehen ist. Und zwar haben wir zum einen mal sehr viele Events, die wir, die mitgetraced werden, und zwar eigentlich alles, was IntelliTrace irgendwie so auffällt während der Durchführung, wird hier automatisch mitgetraced. Das sind hier die schwarzen Bubbles. Wir sehen zusätzlich, dass wir die Möglichkeit hätten, wenn wir wollten, hier Speicherauslastung und CPU-Nutzung mittracen zu lassen, haben wir jetzt nicht gemacht. Dann wird man sehr schön eben sehen, wie verändert sich eigentlich die Memory-Auslastung meiner Anwendung, wie verändert sich der Ausschlag der CPU, ist die stark ausgelastet oder ist die weniger stark ausgelastet. Also das ist alles unter den Diagnostic-Tools zu sehen. und wird mir natürlich helfen, wenn ich meinen Code einfach mal angucke, um rauszufinden, an welcher Stelle vielleicht Performance-Bottlenecks sind. Aber das ist ja jetzt eigentlich nicht das Thema. Was wir rausfinden wollen, ist einfach, an welcher Stelle liegt eigentlich der Hase im Pfeffer, wenn es um unsere kleine Demo-Anwendung geht, die wir hier haben. Mhm. Und was ich jetzt tun kann, ist einfach mal mir die Events angucken, die IntelliTrace hier automatisch mitgelockt hat. Und zwar muss man sich ja das Szenario vorstellen, ich bin ein Entwickler, der vielleicht überhaupt nicht weiß, wie diese Anwendung funktioniert. Ich sehe die vielleicht zum ersten Mal. Ich kriege den Code vielleicht über den Zaun geworfen, weil sich niemand von meinen Kollegen damit beschäftigen will. Vielleicht, weil ich neu im Team bin, da kriegt man ja immer so ein bisschen die unbeliebten Projekte, die man dann mal weiter pflegen soll, weil sie der Kollege, von der vorher auf dem Stuhl gesessen war, der irgendwie übrig gelassen hat. Dann kommt man eben an einen neuen Code und hat erstmal keine Ahnung, wie die Anwendung funktioniert und was da alles zusammenspielt. Und da ist es natürlich schön zu sehen, was eigentlich im Rahmen einer Ausführung, einer Anwendung eigentlich alles passiert. Und wir sehen hier oben, wurde geklickt, steht hier, das war quasi die manuelle Aktion von mir, als ich hier die Datei geöffnet habe. Dann gibt es natürlich einen Pfeilzugriff, klar, und dann wurde Save geklickt, ist auch vollkommen logisch. Und was dann interessant ist, ist die Tatsache, dass es hier offensichtlich noch weitere Pfeilzugriffe gibt. Also wir können hier einen Zugriff sehen und hier noch einen Zugriff. Und die Frage ist natürlich, wer greift hier noch auf die Dateien zu, wenn doch eigentlich gar keiner mehr darauf zugreifen sollte? Weil eigentlich ist der Save-Vorgang noch abgeschlossen. Wo kommt der zusätzliche Zugriff her? Und das ist ein Indikator dafür, dass hier vielleicht irgendwas im Argen liegt. Weil hier auf die Datei zugegriffen wird, ohne dass ich es über meinen Aufruf von Save eigentlich ausgelöst habe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man da ran, um rauszukriegen, wer eigentlich diesen Zugriff aufgelöst hat. Und was wir hier aktivieren können, ist das verlaufsbezogene Debugging. Das heißt im englischen Visual Studio Historical Debugging. Ich habe hier eine deutsche IDE installiert, also nicht verwirren lassen. Ich denke mal, die meisten haben wahrscheinlich die englische installiert. Ich klicke hier mal dieses verlaufsbezogene Debugging an. Und was ich dann sehe, ist, wer zu diesem Zeitpunkt hier, welche Zeile Code, hier eigentlich tatsächlich diesen Zugriff gemacht hat. Und wir sehen hier, okay, ich befinde mich noch in diesem Save-Kontext. Demzufolge ist das natürlich ein vollkommen legitimer Zugriff. Das ist der, den wir genauso erwartet haben. Und dann haben wir aber hier den anderen. Da aktivieren wir das auch mal. Und wir sehen, okay, es gibt ein Read-File. Irgendein Read-File greift hier nochmal auf die Datei zu und macht die auf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer hat eigentlich dieses Read-File aufgerufen? Mhm. Weil wir waren es nicht. In meiner Button-Save-Methode gibt es kein Read-File. Es muss irgendjemand anders gewesen sein. Und um das rauszukriegen, klar, braucht man einen Callstack. Wir müssen wissen, wer war derjenige, der genau zu diesem Zeitpunkt Readfile aufgerufen hat. Und das Schöne ist, dass uns IntelliTrace auch die Möglichkeit gibt, auf den eigentlich historischen Callstack zuzugreifen. Und das Ganze nennt sich Aufrufliste in der deutschen IDE.
Oder Callstack in der englischen.
Und Callstack im englischen. Und ich sehe hier, Readfile wurde aufgerufen von OpenFile. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wer hat eigentlich OpenFile aufgerufen? Und wir sehen, OpenFile wurde aufgerufen von OnFileChanged. Nächste Frage, wer hat OnFileChanged aufgerufen? Irgendeine anonyme Methode, und diese anonyme Methode befindet sich in einer weiteren Methode, die FileWatcherChanged heißt. Und an der Stelle kommt man dann ein bisschen so auf die Idee, hey, es scheint hier irgendwie einen FileWatcher zu geben. Und der Witz ist jetzt an dieser Anwendung, und das sieht man der Anwendung tatsächlich nicht an, aber die Anwendung ist multi-user-fähig. Das heißt, wir könnten uns alle in diese Anwendung einloggen und auf die gleiche Datei zugreifen. Und in dem Moment, wo einer von uns schreibt, werden diese Änderungen automatisch bemerkt, logischerweise dann gespeichert und natürlich bei den entsprechenden Kollegen auch angezeigt oder neu geladen. Und genau dieser Mechanismus ist es quasi, der quasi versteckt agiert, vollkommen unabhängig von diesem Button-Save-Mechanismus, und der uns aber ein Stück weit in die Irre leitet, weil wir natürlich denken, okay, der Fehler muss ja entstanden sein durch diesen Button-Save. Der kann ja gar nicht mit der anderen Sache was zu tun haben. Und muss ja von da kommen. Und jetzt lernen wir aber, dass eigentlich das Problem im FileWatcher liegt. Und natürlich können wir den Bug fixen. Dazu müssen wir dann jetzt natürlich noch ein bisschen den Code verstehen, wie hier abgeprüft wird, ob die Änderungen tatsächlich vorliegen oder nicht. Ich denke, dass wir uns hier die weiteren Details sparen können, weil wir schon eigentlich an der richtigen Stelle sind und weil wir die wesentliche Story schon erzählt haben, nämlich dass uns IntelliTrace dabei hilft, an den richtigen Punkt im Code zu kommen, wo potenziell Fehler geschehen. Weil wir sehr viel Zeit damit verbringen, wenn wir debuggen, rauszufinden, an welcher Stelle eigentlich der Fehler liegt. Aber nicht damit die Zeit verbringen, den Fehler wirklich zu beheben. Das ist ein grundlegender Unterschied. Und die Zeit rauszufinden, wo der Fehler liegt, ist eigentlich verschwendete Zeit. Wir müssen viel mehr daran investieren, den Fehler sinnvoll zu beheben. Und genau das macht quasi IntelliTrace. Das hilft uns mit den Trace-Logs dabei, die Stellen zu finden im Code, wo wirklich was am Argen liegt, Und dann können wir natürlich die entsprechenden Fixes auch einbauen. Dann können das Ganze nochmal starten und werden feststellen, dass dieser Fehler jetzt behoben ist. Hier sieht man auch den schönen Kommentar in der entsprechenden Demo-Anwendung, dass man wirklich hier nur was auskommentieren muss und dann wird der Fehler nicht mehr eintreten. Genau, hier merken wir es schon, wir bleiben kontextmäßig genau an der Stelle. Okay, long story short, unabhängig davon, ob die Demo jetzt sonderlich realitätsnah war oder nicht, ist doch der wesentliche Punkt, dass wir mit IntelliTrace eben sehr schnell an die Stelle kommen, wo wirklich Dinge im Code passieren, die wir so erwartet haben oder vielleicht eben auch nicht erwartet haben und dann eine komplett neue Beurteilung vornehmen können davon, was hier im Code eigentlich vor sich geht.
Insbesondere in großen Teams, wo du halt große Gruppen hast und vielleicht in einer großen Anwendung zusammenarbeitest und gar nicht mehr die einzelnen Teile einer Anwendung verstehen kannst. Also du kannst nicht mehr überall Experte sein, aber oft hast du halt den Fall, dass dein Code auf einen anderen Code, der ganz woanders liegt, wie wir jetzt hier gesehen haben, einfach dass irgendwo im Hintergrund ein Worker ist, der irgendwas tut und irgendwas scannt, dass die zwei nicht harmonieren. Und deswegen die Demo, ich finde die super.
Absolut. Und ich denke, was uns jetzt natürlich auch zum nächsten Thema bringt, ist, was du angesprochen hast, dieses Arbeiten in großen Teams. Ganz oft hat man ja den Fall, dass wir riesige Anwendungen bauen, die man auch gar nicht so einfach auf seinem eigenen Gerät ausführen kann, wo man sagt, okay, die letzten Endes hat man vielleicht eine Testumgebung lokal, aber so richtig brandheiß wird es dann eigentlich erst beim Kunden, wenn das Ding in der Produktion wirklich läuft. Und ganz oft kommt es vor, dass man in der Produktion Fehler hat, die man im Testumfeld nie hatte. Einfach deswegen, weil man halt, vielleicht gibt es andere Rahmenbedingungen beim Kunden, vielleicht hat der andere Hardware, vielleicht hat der ein anderes Netzwerk, was auch immer, man weiß es nicht genau. Aber was wir eigentlich bräuchten, ist diese Möglichkeit in der Produktion. Ich erinnere mich noch genau, als ich selbst noch Software geschrieben habe, für Krankenhäuser war das Software, hatten wir den Fall, dass irgendein Krankenhaus, ich glaube, es stand irgendwo in Alabama oder so, hatte einen sehr sporadischen Fehler. Der kam irgendwie alle 3 Tage, wir sollten den fixen, weil er alle 3 Tage wirklich ein größeres Problem war. Und was macht man dann in der Situation? Ich meine, fliegt man rüber, setzt jemanden hin und der soll dann 3 Tage warten, bis der Fehler auftaucht. Und was weiß der dann, wer sieht, dass der Fehler aufgetaucht ist, außer der Tatsache, dass der Fehler aufgetaucht ist? Was wir eigentlich brauchen, ist genau diese Möglichkeit in der Produktion. Das heißt, ich möchte diese Log-Daten, diese IntelliTrace-Daten sammeln können auf Live-Systemen. Und das bringt uns IntelliTrace in Production.
Okay. Es ist ja so, dass du in Production hast du ja ein bisschen andere Szenarien als jetzt im Code. Also was du klassischerweise nicht tun würdest, ist irgendwie remote dich mit dem Rechner zu verbinden und dann remote Debugging zu machen, was ja auch ein Feature von Visual Studio ist. Hintergrund dafür ist, du bräuchtest dann mindestens mal den Remote Debugger. Im besten Fall hast du gleich ein ganzes Visual Studio drauf installiert.
Möchte ich die IT hören, was die dazu sagt.
Genau, ich glaube, das Krankenhaus hat überhaupt gar keine Lust, ein Visual Studio zu installieren. Von daher ist das natürlich zwar das Coolste für den Entwickler, weil er alles bekommt an Informationen, was er nur bekommen kann, aber für die IT so das schlimmste Szenario ever, dass da irgendeine Software draufläuft, auch in Production, die überhaupt nicht von der IT gemonitort wird. Von daher absolut nachvollziehbar. Außerdem hat natürlich Visual Studio auch so ein paar Performance-Issues, wenn es um Debugging geht, weil was wir machen ist, wir schalten den Garbage Collector aus. Also wir machen das ja ganz bewusst, weil wenn wir den nicht ausschalten würden, könnten wir auch nicht anzeigen, was für Werte die Variablen haben, weil die eventuell schon weg sind. Also lassen wir den an. Das heißt, deine Anwendung läuft nicht mehr so schnell wie tatsächlich in Produktionsmodus. Und du möchtest möglichst wenig Einfluss auf deine Umgebung, auf deine Anwendungsumgebung nehmen eigentlich. Ja, also ein anderes Szenario wäre Logging und Tracing, wo du dann anfängst mit System Diagnostics, Punkt, ja, right?
Der springende Punkt ist, du würdest dann Code verändern. Also du müsstest hier neue Libraries ausliefern, die eben diesen Logger eingebaut haben.
Was im Web tatsächlich auch häufiger vorkommt und man kann es dann machen, wie wir auch zum Teil, wenn man jetzt zum Beispiel an Microsoft Exchange denkt, ein eigenes Team zusammenfassen, Big Data hinten dran klatschen und einfach mal die Logs von ein paar Milliarden Servern zu monitoren und zu versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert auf den einzelnen Maschinen. Da kann man ganze Engineering-Disziplinen drumherum entwickeln und zum Teil ist Logging und Tracing ein valides Mittel. Aber, und das ist auch ein Punkt, Logging und Tracing funktioniert nur dann, wenn meine Anwendung noch in irgendeinem Status ist, also sie läuft. Was nicht immer der Fall sein muss. Ja, es gibt auch öfter mal Anwendungen, die irgendwie Corrupted Memory haben, dann macht dort nicht einfach den Laden dicht und sagt auf Wiedersehen. Und das, was du dann noch bekommst von deinem Logging und Tracing, ist, wenn du Glück hast, irgendwie ein Core-Stack, der sagt goodbye. Ja, also von daher, es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten und diese Diagnostics-Tools und IntelliTrace ist halt eines von diesen, das eben aufzeichnen kann, was genau passiert, ist irgendwo da dazwischen. Also während Logging und Tracing mich fast gar nichts kostet, kostet mich IntelliTrace ein bisschen was, weil es klar mitläuft, aber erst dann, wenn ich es anschalte. Also ich bezahle nur dann mit Performance-Einbrüchen am Ende des Tages oder mit Auswirkungen auf mein System, wenn ich es wirklich anmache.
Und diese Performance-Einbrüche, also Einbruch klingt dramatisch. Es geht hier nicht um irgendwie 20% Performance-Verlust. Also befindet sich alles im niedrigen, einstelligen Bereich.
Genau, also es ist nicht so, als würde man jetzt im Visual Studio Debugger attachen und damit arbeiten. Genau.
Gut, also wir haben gelernt, es gibt die IntelliTrace in Production, weil immer wieder die Frage kommt, ja, wie kriege ich das denn zum Laufen und wie ist das denn lizenzmäßig? IntelliTrace in Production erfordert eigentlich nur, dass man sich ein Tool runterlädt, diesen Monitoring Agent. Ein Link ist hier angegeben, den kann man dann eben auf den Produktionsservern zum Laufen bringen und der sammelt dann quasi Daten, sogenannte iTrace-Files. Mhm. Und das Interessante ist, dass ich diese iTrace-Files dann von meinem Kunden praktisch mir geben lassen kann und dann in meine Visual Studio IDE laden kann und dann natürlich in Verbindung mit den Symbols und mit den Codesourcen, die ich ja habe, eine wunderbare Postmortem-Debugging-Session anlegen kann. Also ganz wichtiger Punkt, diesen Agent zu benutzen, ist kostenlos, ist frei verfügbar, kann man dem Kunden einen Download-Link schicken und sagen, mach mal, und dann lässt er mitlocken und dann lässt man sich einfach nur die Log-Files über den Zaun werfen, beziehungsweise diese Trace-Files und gut ist. Gut, das war IntelliTrace in Production. Funktioniert also auch, können wir auch diesen Wunsch erfüllen. Und ich denke, es liegt relativ nahe, welche Vorteile man sich dadurch verschaffen kann. Das bringt uns zum Codemap-Debugging. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen über IntelliTrace und Debugging. Jetzt haben wir Codemap-Debugging. Kurze Frage an der Stelle an dich, Patrick. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es die Visualisierung von dem, was ich gerade eben mache. Also es visualisiert mir ein Stück weit mein Core-Stack.
Okay.
Das ist insbesondere dann interessant, wenn ich mit vielen externen Bibliotheken arbeite. Oder wenn du relativ viele Sachen hast, die gleichzeitig passieren. Dann kann das Ding relativ clever sein, weil es dir einfach das Ganze nochmal grafisch darstellt und visualisiert und du so ein bisschen eine Ahnung davon bekommst, wie eigentlich die Ausführungsreihenfolge ist. Und du kannst dann eben auch mit anderen interagieren und sagen, vielleicht liegt es da und daran. Also es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schönes Feature, um einfach nochmal zu zeigen, was eigentlich der Weg durch meine Anwendung ist.
Stichwort Weg durch die Anwendung. Also es ist ja nicht unbedingt untypisch, dass ein Entwickler neben sich ein Stück Papier liegen hat und einen Bleistift und sagt, okay, in dem Moment, wo ich hier den Debugger anwerfe, fange ich mal an mit zu skizzieren oder mit zu notieren, in welcher Reihenfolge sich unterschiedliche Methoden eigentlich aufwerfen. Weil diese Reihenfolge, ich meine, letzten Endes ergibt es wahrscheinlich irgendwann einen großen Baum, das ist ja was maßgeblich interessant sein könnte für die Debugging-Ergebnisse. Wer hat mich eigentlich aufgerufen? Wo komme ich her? Wo geht dieser Call hin? Wer ist der Nächste? Welchen Flow durchleben eigentlich die Parameter, die ich oben reinwerfe? Durch welche Methoden wandern die alles? Und da kann man sich natürlich wunderbare Kästchen malen mit Pfeilchen dazwischen und dann wieder zurück mit Loops und so weiter, weil ja potenziell manche Methoden auch mehrfach aufgerufen werden. Das ist quasi die Arbeit, die mir Codemap-Debugger abnimmt.
Das ist genau die Arbeit, die das mitnimmt, denn vor allen Dingen kannst du wieder von vorne anfangen, sobald du ein paar Änderungen hast, was halt ein bisschen blöd ist. Außerdem erlaubt es dir natürlich auch die Interaktion von Codemaps wieder zum Code zurückgehen und auch die Interaktion des Teilens. Das heißt, du kannst es mit anderen Mitgliedern teilen, wenn es Papier kannst du zwar auch fotokopieren und allen mitgeben, aber schon am nächsten Tag, wenn der Entwickler was ändert, stimmt das Ding nicht mehr. Und die Idee davon ist einfach, dass dieses Teil uns dabei hilft, die Anwendung besser zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Erste, was ich eigentlich mache, ist, wenn ich eine neue Anwendung, mit der ich noch nie zuvor was zu tun hatte, oder auch wenn ein Partner ein Problem hat und uns Sachen schickt, dann gucken wir eigentlich immer erstmal, wie läuft das Ding, und ich starte eine Debugging-Session und ich versuche halbwegs zu verstehen, was diese Anwendung eigentlich tut. Und da hilft mir das Ding tatsächlich, weil es mir sagen kann, okay, in der Komponente ist das, und das verrät ja mehr als nur die Tatsache, wie die Methode, die aufgerufen wurde, sondern irgendjemand hat sich ja irgendwann mal Gedanken gemacht, diese Methode in diese Klasse reinzulegen, und du bekommst so ein bisschen Insights auch in den objektorientierten Entwurf, der da dahinter steckt.
Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an.
Genau, lass uns mal drauf gucken. Dazu gehen wir auf diese Maschine. Und was wir sehen können, ist tatsächlich wieder eine ASP.NET MVC-Anwendung, die so spannend nicht ist. Warum haben wir die ausgewählt? Erstens haben wir vorher ein riesiges Szenario gehabt, und als ich das aufgerufen habe, war der ganze Screen voll, und dann dachte ich mir, schwierig zu sehen, wir haben relativ wenig Platz hier. Aber es funktioniert auch mit externen Bibliotheken und mit externen Aufrufen. Das heißt, man kann damit richtig schöne Graphen zeichnen. Was das Spannende an der ASP.NET MVC-Anwendung ist, ASP.NET MVC basiert darauf, dass man eine Internetseite macht. Und ich lasse sie jetzt einfach mal laufen. So. Und was jetzt passiert, das ist, dass ich hier hineinspringe letzten Endes auf meine Action-Result-Methode, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe bisher. Idee von MVC ist, dass diese ganzen HTTP-Requests, die hin und her geschickt werden, werden letzten Endes von System Web abgefangen und es wird so ein Mapping darauf gemacht. Was wir da gemacht haben, ist dann einen Controller draufzusetzen, der letzten Endes hergeht, diesen Aufruf entgegennimmt und da kann ich jetzt meine eigene Logik reinprogrammieren. Also das ist die ganze Idee von ASP.NET MVC, Model View Controller, das Pattern. Wir können das einfach mal hier hineinsteppen und sehen, dass hier eine entsprechende View kommt. Was wir jetzt tun können, um uns das Ganze mal zu visualisieren von den ganzen Aufrufen, ist letzten Endes diese Codemaps anzumachen. Und wir werden jetzt feststellen, dass hier External Code ist. Den kann ich entsprechend natürlich auch einblenden. Ich könnte den beschriften, könnte hier zum Beispiel sagen, ich füge hier einen Kommentar hinzu. Aufruf der Website. Also genauso wie du gesagt hast, ich kann jetzt schon anfangen, die Sachen zu beschriften, letzten Endes.
Heißt also quasi, ich muss es so verstehen hier, wir hatten den Aufruf der Website und irgendwie durch diese Pfeile wird mir das ja auch symbolisiert, wird dann quasi von außen quasi, eben über die Website, meine Index-Methode aufgerufen. Okay, genau. Jetzt würde ich sagen, gehen wir da mal ein bisschen durch und schauen, was passiert.
Genau, im nächsten Schritt geben wir jetzt eine View zurück. Diese View liegt irgendwo, aber wo liegt diese View? Jetzt wird hier Folgendes gemacht, und zwar wird hier einmal ein Call aufgemacht auf letzten Endes die Vorlagendatei, denn die Vorlagendatei rendert wohl irgendwie einen Teil der eigentlichen Inhaltsseite. Und selbst diesen Aufruf sehen wir hier, das Ganze ist in Razor geschrieben, das heißt, es ist so ja, C-Sharp-Code letzten Endes in einer HTML-Seite. Ist bei Server-Technologien ziemlich clever, weil was ich da machen kann, ist das Ganze mit C-Sharp und HTML zu mixen. Und am Ende des Tages werfe ich dann aber HTML5 Schönes zurück. Und der ruft jetzt wiederum, und das sehen wir jetzt auch, weil jetzt hieß er nämlich den nächsten Execute-Aufruf. Der erste Execute-Aufruf ist gelaufen. Das heißt, wir haben das Layout schon mal gemacht. Jetzt kommt der innere Teil der Seite und dafür gibt es diese View. Und diese View haben wir zurückgegeben über diesen Index-Controller. Und diese View wird jetzt genau angetriggert. Und auch hier sehen wir, dass jetzt noch C-Sharp-Execution mit dabei ist. Wir sehen hier auch wieder die Zeit, die dafür benötigt wurde. Und wir können jetzt sogar hier einfach mal durchsteppen und die einzelnen Execution Points, die innerhalb dieser Seite sind, durchlaufen, um einmal zu sehen, was eigentlich alles notwendig ist, um diese Seite zu rendern. Und du siehst, es gibt hier partielle Teile wiederum. Wir gucken auch nach, ob der Benutzer angemeldet ist. Das heißt, wir rufen hier irgendwo nochmal einen Controller auf, der uns Informationen darüber gibt. Und das sehen wir jetzt eben hier ganz schön, dass hier nochmal ein Aufruf stattgefunden hat. Und jetzt gehen wir nochmal über die einzelnen Menü-Items drüber, rendern die, sind damit fertig, landen wieder jetzt dadurch, dass wir Login Partial fertig sind. Wir haben reingeschrieben, wahrscheinlich kenne ich den Benutzer noch nicht, vermute ich jetzt einfach mal. Und gehen jetzt nochmal über die ganzen JavaScript-Dinger drüber, die Bibliotheken und voilà, hier ist unsere fertige Webseite. Und okay, der ganze Aufbau wurde mir jetzt einmal von Visual Studio erklärt, wie das Ganze funktioniert hat über diese Codemaps. Ich mache mal Visual Studio groß, das macht, glaube ich, mehr Sinn als die Internetseite, die eh nichts anzeigt. Und wie gesagt, wir können hier eben auch schon Filter hinzufügen. Wir können ja auch mal reinzoomen auf einzelne Teile natürlich, um einfach mal das Ganze ein bisschen größer darzustellen. Du siehst ja auch, dass man Relationships entsprechend anzeigen kann hier. Wir können auch hergehen tatsächlich und irgendwo einen Flex setzen zum Beispiel und sagen, müssen wir noch mal genauer angucken. Genau, diese Dinge mehr. Das Schöne ist, du kannst das Ganze jetzt auch direkt teilen mit anderen. Das heißt, du kannst das Ganze einfach per E-Mail verschicken oder dir eben lokal abspeichern. Ein Knaller ist tatsächlich der, dass dadurch, dass wir diesen Step einmal gemacht haben, sind hier tatsächlich auch immer die lokalen Contents, in denen wir durchgesteppt sind, aufgegangen, hier auf der rechten Seite. Das ist dieses Tabbing-Feature und auch das ist integriert. Also das heißt, ich habe da die Möglichkeit drauf zu gucken und dann mir auch eine Sache, die ich vielleicht behalten möchte, zu keep open und dann hier rüber zu schieben. Also auch das eine Interaktionsmöglichkeit, wie man dieses Fenster noch besser nutzen kann. Aber ich glaube, so basistechnisch gibt es mal so ein bisschen einen Aufschluss darüber, wie eigentlich mein Code hier funktioniert und was hier im Hintergrund dahinter steckt.
Das heißt, ich sehe jetzt, wenn man eine längere Debugging-Session hat, vielleicht nicht nur von der Startseite, sondern wenn man sagt, okay, man hat hier auch einen komplexen Programmablauf, dann habe ich halt danach einen Pfad, einen Baum aufgebaut mit unterschiedlichen Calls. Gibt es eine Möglichkeit für mich einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt, ich habe hier einen Knoten, welcher Code steckt eigentlich dahinter?
Genau, einfach durch einen Doppelklick. Also du gehst tatsächlich drauf und kannst, also zum einen haben wir tatsächlich so ein Preview-Fenster, wo du drüber gehen kannst, und es wird dir angezeigt. Du kannst aber, wie ich vorher schon auch gesagt habe, interagieren mit dem Code. Das heißt, ich klicke hier drauf und dann lande ich auch tatsächlich in diese Datei, die diesen Code aufgerufen hat. Und genauso ist es auch mit den Aufrufen wieder. Also das ist halt das Tolle daran.
Okay, das heißt, alles, was ich vorhin beschrieben habe, dass man potenziell manuell auf dem Papier macht, wird mir hier abgenommen. Noch dazu muss ich keine Kästchen schieben, selber malen, sondern das entsteht einfach so, wie es jetzt tatsächlich im Code auch stattfindet. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit, einzelne Knoten rauszuwerfen, wenn ich sage, hey, irgendwas davon interessiert mich überhaupt nicht, dann schmeiße ich einfach mal das raus, damit es in diesem Bild niemanden verwirrt.
Genau.
Okay, na, klingt doch gut.
Auch die Möglichkeit hast du, da es tatsächlich nur eine Abbildung ist.
Okay, also es wird auch nicht automatisch irgendwie zurückgeschrieben oder verändert wenn ich hier was modifiziere. Das ist tatsächlich eine Ansicht, die zur Orientierung dienen soll, aber es ist nicht so, dass ich hier jetzt aktiv den Code damit ändern kann.
Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht so wie das Class-Diagramm, wo du jetzt zum Beispiel eine Klasse anlegen würdest, dann eine Property hinzufügen würdest, diese Dinge mehr, und es wird dann automatisch Code generiert. Das ist hier nicht der Fall, sondern du guckst einfach nur drauf. Es hilft dir dabei zu verstehen, wie diese Anwendung funktioniert und wie du letzten Endes durch diese Anwendung hindurchläufst.
Alles klar. Damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Nämlich dem Thema der .NET Memory Dump Analysis. Wenn wir schon dabei sind, ein bisschen uns über Diagnose zu unterhalten, und wenn wir schon vorhin über IntelliTrace gesprochen haben und jetzt die Codemaps angeguckt haben, glaube ich, dürfen wir dieses Thema nicht ausschließen, sondern müssen auch nochmal kurz über die .NET Memory Dump Analyse sprechen. Was verbirgt sich dahinter, hinter dieser Analysemöglichkeit? Und was ist neu hier in dem Zusammenhang?
Mehrere Dinge. Also erstens ist die Dump-Analyse Teil der Enterprise-Version. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Memory Dumps sind im Prinzip das Speicherabbild, das zu einem Crash geführt hat. Das heißt, das würde ich jetzt nicht, ich kann im Visual Studio natürlich einen Dump von irgendwas machen und diesen Dump auch und anderen teilen. Also wenn ich zum Beispiel in einer Anwendung bin oder wenn ich Visual Studio selber letzten Endes debuggen würde, könnte ich auch einen Dump von Visual Studio erzeugen natürlich. Was jetzt dieser Dump Ausschluss darüber gibt, ist letzten Endes Variablen, Objekte, Klassen, Referenzen, all diese Dinge mehr und den passenden Speicher dazu, den sie zu diesem Zeitpunkt hatten. Und wann verwende ich das Ganze? Naja, im Prinzip immer dann, wenn eine Anwendung freest, also einfriert oder gerade dabei ist, sich zu verabschieden. Dann habe ich die Möglichkeit, tatsächlich einen Dump zu generieren. Das ist natürlich so ein bisschen ein Timing-Problem. Klar, du musst zur rechten Zeit am rechten Ort sein und die richtigen Tasten drücken. Im Falle von einem Rechner, wo Visual Studio installiert ist, ist es relativ simpel. Man kann auf den Task Manager gehen und einfach die Anwendung, die gerade not responding ist, rechte Maustaste und Create Dump sagen. Also wirklich super simpel. Was du dann bekommst, ist tatsächlich dieses Dump-File. Und dieses Dump-File zu analysieren ist eigentlich ja so Hardcore-Tools wie WinDBG vorbehalten, wo du mehr in der Konsolensprache sprichst und dann auch wunderschöne 0xFFFFFFF irgendwelche Adressbereiche vom Speicher bekommst. Das Schöne daran ist, dass du letzten Endes diese Memory Dumps in Visual Studio laden kannst. Wenn du den Source Code für die Anwendung hast, kannst du auch die Symbol-Files dazu laden, sodass du ein bisschen besseres Verständnis dafür hast, was darin vorgeht. Das Tolle ist, dass Visual Studio dir das Ganze ein bisschen aufbereitet, dir ein bisschen Informationen darüber gibt, welche Objekte hast du in Gen Zero, welche Objekte machen was, wo leben die, was haben die für Werte, wie viel Speicher wird verwendet, diese Dinge mehr. Das ist quasi die Analyse von Memory Dumps.
Alles klar.
Mal kurz zusammengefasst.
Haben wir mal keine Demo dazu. Ich glaube, zum Thema Diagnostics haben wir auch heute schon genug Demos gezeigt. Ich würde dazu tendieren, dass wir jetzt sagen, wir gehen mal über zu dem zweiten großen Kapitel, nämlich den Architecture Tools. Mhm.